Es ist Montag, der 15. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und Sie alle werden glücklich sein, dass sie wieder da ist. Der weltgrößte News-Junkie, die einzige Frau der Welt, die überhaupt noch den Videotext nutzt. Sie ist wieder. Sie glauben nicht, was sie mir gerade gezeigt hat, aber das werde ich niemals verraten. Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, es ist schön, dass du wieder da bist. Eigentlich wollte ich mit Martin Schulz die nächste Folge heute auch wieder aufnehmen, aber der Mann muss sich noch, der muss sich doch erholen.
Sagen Sie mal,
was meinen Sie denn da jetzt hier? Der Markus Feldekirchen ist ein attraktiver Mann, also was soll er jetzt?
Bremsen Sie sich,
Herr Beisenherz. Das ist so gut. Übrigens, weißt du was, gestern? Gestern war ja Muttertag, die Frau Mama, die wird natürlich geehrt. Mein großer Sport war eigentlich gestern, ich habe sehr viel Zeit an der Tanke verbracht, habe dann einfach nur am Ausgang der Aral und der Jet-Tankstelle gestanden und wenn da so mittelalte Männer rauskamen mit so einem anklagend orangenen billigen Blumenbouquet,
dann habe ich die immer nur so... Ich finde schön, dass du mich als mittelalten Mann beschreibst.
Ja, das ist richtig. Dann habe ich die einfach immer nur so... Dafür hat die Frau 18 Stunden in Wehen gelegen, dafür.
Du Arsch. Liebe zum Muttertag.
Selbstverständlich. Alles Liebe, alles Gute zum Muttertag.
Gewinner des Tages.
SPD in Bremen, klar vorn, Grüne verlieren deutlich. Bürger in Wut. Zweistellig, das berichtet die Welt. Die SPD ist bei der Bürgerschaftswahl in... Nein, wir müssen darüber reden. Bürgerschaftswahl in Bremen ist sie wieder stärkste Kraft in Deutschlands kleinstem Bundesland geworden. Einen historischen Erfolg kann die kleine Partei Bürger in Wut feiern, die ein zweistelliges Ergebnis holte. Also herzlichen Glückwunsch an Andreas Bovenschulte oder wie Lars Klingbeil ihn nennt, Bovi. Oder wie wir jetzt natürlich sagen, Bon Bovi. Ne? Der Bürgermeister von Bremen, er hat die SPD zu 30% geführt. Herzlichen Glückwunsch. Große Klasse. Groß ist sowieso, glaube ich, im Wahlkampf in Bremen das Thema gewesen, oder?
Das ist der einzige Grund, warum er gewonnen hat, weil er so groß war.
Wirklich sehr, sehr groß. Ne?
Mann mit Format oder so, das war deren...
Stand dann immer da, ne? Irgendwie, ja. Think big oder so, ja.
Think Bovi.
Live long and prosper.
Ja, besser als die Catchphrase der FDP. Who the heck is Shaq?
Also das war ja, finde ich ja fast irgendwie, also naja, also das ist ja schon ganz interessant. Also es gibt so ein, zwei Sachen, die sind an dieser Bremen-Wahl natürlich ganz interessant. Zum einen halt Bovenschulte, ein sehr, sehr populärer Mann. Der brauchte dann, glaube ich, auch nicht allzu viel Wahlkampfhilfe aus Berlin, obwohl ja Lars Klingbeil bei Anne Will nochmal betont hatte, dass er auch häufiger in Bremen war.
Womit er vielleicht haben Sie es nur ihm zu verdanken?
Womit er vielleicht andeuten wollte, dass das vielleicht geholfen haben könnte. Solange sie nicht Scholz vorbeischicken, läuft ja alles soweit ganz gut. Interessant ist natürlich, dass die Grünen so auf die Schnauze gekriegt haben. Also die haben sehr, sehr ordentlich verloren. Also es geht ja immer um Bremen und Bremerhaven, das vergisst man immer gerne. Und die Grünen kommen da so auf 12%. Das ist natürlich echt ein maues Ergebnis. Und da kann man nur mutmaßen, ist das jetzt schon ist es der Habeck-Effekt? Ist es die Greichen-Fledderei? Ist es die Pumpenparanoia? Niki, was ist es?
Stell dir mal vor, du bist Kommunalpolitiker da in Bremen. Und dann siehst du Richtung Berlin und denkst, haltet die Fresse. Mach das nächstes Jahr, Leute. Ich habe jetzt Wahlen. Ich will nichts heizen. Nein.
Also man kann ja zumindest immer versuchen, das objektiv zu betrachten und sauber zu trennen. Ich glaube, der Erfolg von Bovenschulte ist in erster Linie eine regionale Angelegenheit. Während ich glaube, dass der Misserfolg der Grünen in Bremen und Bremerhaven durchaus auch was mit der Bundespolitik zu tun hat und mit den Verbotsgrünen. Und mit der.
Was einem aber wirklich wieder einmal leid tut, weil noch einmal, das ist eine Idee der Koalition, es stand im Koalitionsvertrag,
ja,
und alle machen den Homer Simpson, ja, an dieser grünen Hecke. Ja. SPD verschwindet dahinter.
Absolut.
FDP. Ja,
im Zweifel schicken sie noch die FDP vor und sagen, räumt ihr mal für uns gleich mit ab. Da sagt der Klimakanzler dann, dann lassen wir schön die FDP, schraubt quasi den Schalldämpfer drauf, um die Grünen zu erledigen. Und Olaf Scholz sitzt da irgendwo hinten, streichelt die weiße Katze und sagt, macht ihr mal schön die Drecksarbeit.
Sogar von den Grünen selbst hat man das Gefühl, die verschwinden hinter der Hecke. Ja. Und der Einzige, der da steht, ist Habeck mit Greichen halt.
Er muss halt, ja, und natürlich den 42 Geschwistern von Greichen, das ist klar. Naja, aber man hat schon das Gefühl, dass diese gesamte Energiewende so auf den Schultern von Habeck lastet. Und er wirkt zumindest wie der Einzige, der ernsthaft irgendwie vorhat, irgendwas mal geschissen zu kriegen.
Das ist dann eigenartig, das Ergebnis. Also ja, noch einmal, ich bin weit weg von der letzten Generation, dass ich
das
diese...
Das glaube ich auch.
Ja, diese,
das möchte ich auch mal,
ja, diese Psychose mit, die Welt wird untergehen, die habe ich ja nicht, aber trotzdem sehe ich ja... Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe, so wirklich parteiübergreifend. Ja. Alle sind sich ja einig, dass man was machen muss und sollte. Aber wie du sagst, es sieht echt aus, als liegt alles in der Hand von,
ja,
Atlas Habeck.
Ja, genau.
Und
Atlas Bobby Habeck.
Und es tut einem einfach nur leid, weil du denkst, wo sind wir eigentlich falsch abgebogen, ja, dass wir ihm diese Verantwortung gegeben haben und dann so, you fix it, ja, it's your problem. Ja, ja. Und alles, was er macht oder ihm nicht gelingt, sage ich so, ja, ich würde sagen, die Welt wird jetzt untergehen wegen dir. Danke, Bobby.
Ja, schön, danke auch, Bobby. Danke, Bobby. Nochmal einmal kurz ein Wort zu Bon Bovi.
Wir müssen aufhören.
Das ist so lustig. Weil
niemand kapiert diesen Podcast.
Bovi ist der Spitzname von Bovenschulte. Was soll ich denn machen? Das hat doch, so. Und ich habe ja mich in Bovenschulte so ein bisschen verliebt, als er mal in meiner NTV-Sendung war. Und da ging es damals irgendwie um Impfgegner oder was weiß ich, Querdenker. Und da sagte er einfach nur mit seinem ganzen norddeutschen Idiom, ja, wir haben ja hier bei uns in Bremen, haben wir auch hier so ein paar von den Baggerluten, die da irgendwie, da dachte ich, ja.
Warum klingt er wie Münte?
Ja, so. Naja,
Baggerluten,
Baggerluten und die Partei Bürger in Wut. Also das kann dann natürlich durchaus auch ein bisschen, also die AfD hat es ja wirklich richtig verkackt. Die durften überhaupt nicht antreten in Bremen, weil sie plötzlich mit zwei Listen ankamen. Also die sind in sich so zerstritten.
Formell einfach verkackt.
Genau, ja, exakt. Da lassen wir die Inhalte mal außen vor. Und jetzt hast du diese Bürger in Wut und die sind dann halt einfach mal zweistellig. Also die kommen jetzt irgendwie auf rund 10%.
Sie genieren sich aber jetzt auch gar nicht mehr, sich als das zu bezeichnen, ja, was sie sind.
Bürger in Wut.
So bei, seien wir ehrlich, AfD ist ja auch eigentlich aka Bürger in Wut.
Ja,
oder
natürlich.
Wutbürger.
Ja, genau.
Und die sagen jetzt einfach, nee, wir nennen uns genauso.
Ja, die sind jetzt quasi die AfD, also die Alternative für die Alternative für Deutschland.
Du gehst dann also in diese Wahlkabine und identifizierst dich mit, ja, ich bin ein Bürger in Wut.
Ja, ne,
was
vor
ja
allen
eigentlich
Dingen,
echt traurig
vor
ist.
Vor allen Dingen sitzen die ja irgendwann zusammen und benennen sich und sagen, ja, nee, also Wutbürger, da haben wir ja gar, also Wutbürger, so
nee,
nennen wir uns ja bestimmt. Ich habe eine Idee. Wir nennen uns Bürger in Wut. Das ist ja genial.
Verlierer des Tages.
Staatsmedien. Erdogan unter 50%. Stichwahl zeichnet sich ab. Das ist NTV, Stand jetzt, muss man sagen. Nach Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu liegt der türkische Präsident Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen aktuell nur noch bei 49,9%. Nötig für einen Sieg im ersten Wahlgang sind mindestens 50%. Die Opposition geht davon aus, dass die Angaben von Anadolu noch zu positiv für Erdogan und seine AKP sind. Also das muss man dazu sagen, das geht ja die ganze Zeit hin und her. Also du hast dann mal über 50% für Erdogan, dann hast du plötzlich 47% für beide, also Erdogan und seinen Kontrahenten Kemal Kilicdaroglu. Oder wie ganz viele, also es haben ja sehr viele Journalisten und Journalistinnen, hatten ja im Grunde genommen so eine Art Überbietungswettbewerb, wer es am besten aussprechen kann. Also der Deutsche sagt natürlich, was weiß ich, Kemal Kilicdaroglu. Und dann hast du aber andere so, Kemal Kilicdaroglu, Kemal Kilicdaroglu. Und du denkst, okay, also alle so.
Ich muss aber auch gestehen, je besser die Leute es aussprechen, ja, desto mehr Kompetenz rechne ich ihnen an. Wenn in so einer Talkrunde, ja, jemand seinen Namen wirklich perfekt, authentisch, türkisch ausspricht, dann sag ich so, ja, der hat Ahnung.
Ich sag immer noch Erdogan.
Erdogan.
Ja, da heißt es Erdogan.
Das hat ja auch nur 21 Jahre gebraucht, ja, bis sein Name immer noch falsch aussieht. Ja,
und Kemal Kılıçdaroğlu, sage ich gern auch wieder. Der hat ja nun
Du hast Kompetenz.
Ja, danke. Vielen Dank. Dankeschön. Der hat ja ein Sechserbündnis geschnürt, um Erdogan zu erledigen. Also so Kemal Sixpack. Und trotzdem ist es so knapp. Also du brauchst halt 6 Parteien, um Erdogan zu erledigen.
Das ist echt übel.
Ja, und es ist ja überhaupt nicht klar jetzt gerade. Also es wird vermutlich zur Stichwahl kommen.
Und noch einmal, alle Experten sagen ja, es gab einen Wandel, was Erdogans Persönlichkeit angeht. Ja. So ein bisschen wie bei Putin, gell? Am Anfang so vielversprechend und möglicher EU-Beitritt und so.
Ja.
Jetzt kann man auch wieder fragen, was daran ist vielleicht auch die Schuld des Westens, ja mit diesem Dangling, ja, ihr könnt demnächst der EU beitreten und immer
die
wieder.
Karotte vor der Nase oder die Zwiebel, um genau zu sein.
Ja, und immer wieder dann eben nicht. Also da kann man auch uns mal nach unserer Verantwortung fragen, aber du denkst dir, dieser Typ, wann immer er gemerkt hat, ey, die Leute wollen ihn nicht mehr, ist echt härter geworden, hat den Leuten immer mehr Rechte abgeschnitten und der ist einfach seit 21 Jahren an der Macht und klar, er hat vielen Leuten auch wirklich Wohlstand gebracht am Anfang, und vieles verbessert, aber jetzt, wir sprechen von, wie hoch ist deren Inflation? Über 70%.
Ja. Also da gehen die Meinungen natürlich, also die Meinung, aber vor allem die Meldung ja auch ein bisschen auseinander. Ne? Irgendwie offizielle Stellen melden 50 und andere sagen, um Gottes Willen, das ist ja bedeutend höher, liegt bei 80 oder so. Also genau weiß man es nicht, aber es ist absurd hoch.
Und dann hast du dieses Erdbeben, wo er sich noch nicht mal hat blicken lassen. Also wirklich, ich dachte, das wäre jetzt sein Finish-Him-Moment.
Ja.
Und sogar dann hast du so einen knappen Wahl.
Er wäre vielleicht gekommen, aber er musste ganz dringend auf den Topf. Der hat ja momentan wirklich das Problem.
Von Magen-Darm bis Herzinfarkt, Schlaganfall ist ja alles die Rede. Und ich denke mir einfach nur, das ist vielleicht dann wirklich dieses bezeichnende Nobody likes change. Also egal, wie beschissen es den Leuten geht, am Ende the devil that you know.
Ja, ich glaube aber für viele, also wir haben ja immer das Problem, dass wir immer diesen Stadt-Land-Konflikt haben. Wir blicken das ja immer eher aus so einer großstädtischen Perspektive, wo natürlich dann oft so Leute wie wir sitzen, die sagen, der muss weg, der gehört weg. Aber dann hast du natürlich ganz viele, also ich nehme jetzt mal das Extrembeispiel anatolische Dörfer. Und da ist der Mann natürlich immer noch eine Sehnsuchtsfigur. Er steht für die Stärke eines Landes. Das hast du ja selbst hier in Deutschland. Du hast irgendwie rund 800.000 wahlberechtigte Türkinnen und Türken, von denen auch sehr viele sagen, das ist der starke Mann, das ist so eine Identifikationsfigur, sehr so eine Projektionsfläche für Stärke, die aber eigentlich in der Realität und der Politik auch gar nicht mehr eingelöst wird.
Lass das so sein, aber dann, wenn du nur eine Wahrheit weißt, und das ist, wie hoch die Zahlen von Andersdenkenden in den Gefängnissen in der Türkei ist, allein das würde mir reichen, als wirklich komplett politik-ahnungsloser zu sagen, ey, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, deinen Gegner einfach zu verhaften bei dem kleinsten Verdacht, dass er dich als Majestät beleidigt hat. Und das ist echt eine Katastrophe, wie viele da in den Gefängnissen sitzen, an Presse, an, wie gesagt, jungen Menschen auch. Der Typ muss echt weg, I'm sorry.
Die Schlagzeile des Tages.
Verleihung des Karlspreises. Standing Ovations für Selenskyj im Aachener Rathaus. Rheinische Post meldet das. Monatelang war völlig unklar, wie die Stadt Aachen den Karlspreis an den ukrainischen Präsidenten übergeben wird. Denn Selenskyj gilt als extrem gefährdet und wird stark bewacht. Am Nachmittag wurde er dann im Rathaus in Aachen mit viel Applaus empfangen. Also er hat den Karlspreis bekommen für seine Verdienste um Europa. Beziehungsweise in dem Fall hat ja auch die Ukraine und Selenskyj haben ja diesen Preis bekommen, weil sie sich halt eben um Europa verdient gemacht haben. Und dann hat unter anderem ja Olaf Scholz eine Rede gehalten und hat auch gesagt, dass Europa Selenskyj und dem ukrainischen Volk sehr viel zu verdanken haben. Sie leisten seit dem Beginn der Invasion im Februar 2022 gemeinsam Unermessliches mit allergrößter Tapferkeit. Verteidigt ihr euer Land gegen Russlands brutale Aggression? Ursula von der Leyen hat natürlich auch eine Rede gehalten. Sie kämpfen buchstäblich für Freiheit, Menschlichkeit und Frieden und sicherten mit ihrem Blut und ihrem Leben die Zukunft ihrer und auch unserer Kinder, so die deutsche Spitzenpolitikerin. Also alle wollten mal eine Rede halten, alle wollten Selenskyj und das ukrainische Volk nachvollziehbarerweise abfeiern und alle wollten ein Selfie. Unglaublich viele Menschen wollten ein Selfie mit Selenskyj. Ich glaube, der Einzige, der getobt hat vor Wut, war Markus Söder, weil Aachen halt nun wirklich nicht in Bayern liegt. Schauen Sie, Sie haben also auch dieses schöne Bundesland Bayern verteidigt.
Wie hast du Olaf Scholz wahrgenommen?
Ich glaube, Scholz war einfach grundsätzlich erstmal sehr happy, dass Selenskyj ihn nicht öffentlich angezählt hat. Ich glaube auch wirklich, abgesehen davon, dass ich es strategisch wirklich für gut und richtig halte, das Milliardenpaket, die Waffenlieferung für die Ukraine gerade jetzt, das ist ja wichtig.
Zwei Tage vorher, noch
ja, das
schnell
war,
geschnürt
ich,
wurde.
Ja, hat er, glaube ich, auch gesagt, das machen wir jetzt mal besser, bevor der uns hier noch anpfeift in einer Live-Situation. Naja, wie Scholz halt immer ist, so ein bisschen verkniffen irgendwie.
Ich fand
ne,
ihn
oder?
Auch so schüchtern verkniffen ja. Und da dachte ich mir so, ob das jetzt so mit der Person Selenskyj so zu tun hat, vor dem man ja echt da Respekt und ja. Zurückhaltung dann hat, oder ob er irgendwie auch ein schlechtes Gewissen hat.
Ja.
Gleichzeitig fand ich dann auch interessant, dass Selenskyj, das berichteten ja auch die Medien, betont, dass er die Waffen ja ausschließlich zur Verteidigung der Ukraine braucht und er nicht vorhabe, irgendwie Russland damit anzugreifen. Ja, ja. Aber lustig fand ich, wenn man sich die Rede dann live angehört hat, da war ja eher Vorwurf drin, so nach Motto, ja, wir werden Russland schon...
Mit dem Zeug wieder nichts.
Genau, wir können die gar nicht angreifen. Wir ja. würden zwar gerne, aber wir kriegen ja keine Jets, keine dies, keine das. Und dann hatte ich dann schon so Vorwurf
aber,
auch wieder raus.
Hey,
gebt uns
hey.
Endlich den Scheiß, damit wir auch so ein bisschen... aktiv nach vorne.
Ja, ja, ich fand's schön, wie Steinmeier ne, ihn so empfangen hatte, da vor Schloss Bellevue.
Das Tempo.
Ich freue mich, dass der ukrainische Präsident
von die Ukraine hat den Krieg gewonnen.
Genau, in der Zeit hat die Ukraine schon den Krieg gewonnen.
Nein, ich mochte
Selenskyj guckte auf die Uhr und sagte immer, ich muss jetzt auch langsam mal wieder zurück hier und ich will noch eins sagen. Und ich fand es interessant, das Outfit, weil du hast ja Steinmeier, so der onkelige Steinmeier mit Anzug und Krawatte und Selenskyj kam dahin, der war ja mit seinem Sweater, der sah aus wie Polak. Der ist rumgelaufen wie Olli Polak.
Nee.
Und
hast du den Eintrag gesehen in diesem...
Ja, das fand ich ja, also der hat ja, also ich meine, meine Handschrift ist ja über das iPhone wirklich, es ist ja kurz vor Kaspar Hauser. Also
meine kann, ist einfach Stenografie.
Ja, ich kann also entweder noch Arzt oder Apotheker werden oder halt wirklich sofort bei RTL 2 irgendwie in so einem Format anfangen.
Vor
die
allem
Handschrift
seitdem wir alle
Horror.
iPhones haben.
Ja, die
wir
machen,
können nicht mehr schreiben.
Das iPhone hat meine Handschrift gefickt. Aber ja. Und Selenskyj, tolle Schrift.
So Schreibschrift,
tolle Gedanken,
so total alles auch
wirklich
so wirklich toll.
Dass ich da ins Goldene Buch irgendwie eingetragen
ja,
habe.
Ja, und dann ja. habe ich mir vorgestellt, diese Einträge, die ja so Staatsmenschen machen müssen in goldene Bücher, wie kommen die so ad hoc drauf, so schöne ja. Sachen zu verfassen? Kannst du dich noch früher an die Poesiealben in der Schulzeit erinnern? Ich weiß noch wirklich in der Grundschule oder im ja. fünften Schuljahr, da hat man so ein Poesiealbum in die Hand gedrückt bekommen und dieser Druck, bis zum nächsten Tag schnell noch so ein tolles Gedicht da reinzuschreiben, ja. das hat mir wirklich, ich habe da keine Luft bekommen, ja. Und es endete damit, dass ich dann so was Intelligentes reinschrieb wie braune Augen, roter Mund, lieber Micky, bleib gesund. Und ich fände es einfach schön, wenn ja. Selenskyj sowas so.
Ja, irgendwie
lieber
sowas.
Olaf,
das
bleib
Reh
gesund.
Springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht? Ne? Es hat ja Zeit. Sowas halt irgendwie. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe übrigens gedacht, weil es war ja unglaublich, also es gab ja unglaubliche Sicherheitsvorkehrungen mit dem Helikopter und alles. Stell mir gerade vor.
Gullideckel waren da abgeklebt.
Ja,
da so hätte der Clown keine Kinder mehr entführt.
Ja, naja, eben. Siehst du nur unten S hier von der Clown. Hallo. Oh nein, stell mir doch gerade vor, es gibt einen Anschlag auf Selenskyj, weil da plötzlich Armin Laschet, der in Aachen wohnt, so einen Poller verschoben hat, um da mit seinem Tandem durchzukommen. Und damit, er war es wieder, der Typ von der Flut.
Er hat gelacht.
Die gute Tat des Tages.
Der Streik ist abgewendet, meine Damen und Herren. Sie können alle wieder Bahn fahren. Ist das nicht große Klasse? Der Streik ist abgewendet. Also fast. Die Deutsche Bahn hat gesagt, ja, also wir haben uns mit der EVG geeinigt, bis auf Weiteres. Es ist jetzt nur so, das kam jetzt für uns auch ein bisschen überraschend. Also es dauert jetzt schon noch eine Weile, das alles wieder hochzufahren. Also zwei Drittel der ganzen geplanten Züge, die würden wohl fahren. Aber sonst halt eben auch nicht. Naja.
Aber da klar, du planst halt um. Du gibst Leuten frei, weil du davon ausgehst. Ja, also
ja,
du weißt schon.
Ja, so richtig. Ihr müsst heute nicht kommen. Ihr streikt ja.
du gehst davon aus, dass es einfach nicht klappt, ja. Und dann abgesagt und das kriegst du sofort nicht wieder hochgefahren.
Ja.
Aber ich dachte mir, für die Streikenden ist das doch echt eine gute Message, dass du sagst, ey, demnächst aus PR-Gründen kündigen wir das einfach an, sagen es ab, wir kommen gut dabei weg, weil wir sind ja nicht schuld, wir streiken ja jetzt nicht mehr, aber die Bahn steht halt echt beschissen da.
Ja, das ist also, der Stern hat übrigens hier so einen Exklusivbericht, Zahlen aus 2022, Stern exklusiv zur Bahnstatistik, mehr als 40.000 Züge fielen ersatzlos aus, über 80.000 Störungen. Also, herzlichen Glückwunsch, beruhigende Information. Übrigens, wie gesagt, der Streik ist bis auf Weiteres abgewendet. Man will sich natürlich mit der EVG noch einigen. Das ist ja nun nicht die einzige Gewerkschaft. Also da kommt ja auch demnächst noch mal wieder die GDL mit Klaus Weselski. Ne? Also das kommt ja auch noch alles. Ja, na klar. Also da wird noch richtig fleißig. Naja.
Ganz weit vorne.
Ich zitiere eine Seite namens Food Service und da wird gejubelt, McDonald's verbannt Trinkhalme und Plastikdeckel. Ist das nicht? Das war ja.
Nein.
Du hast ja Papierstrohhalme noch mehr als das Tempolimit, ne?
Warum? Warum?
Jetzt geht das wieder los.
Warum tut die Industrie so, als läge es an uns und den Plastikstrohhalmen?
Ne, was ich so faszinierend finde an dieser Meldung, deswegen habe ich sie reingenommen, weil sie ist so wahnsinnig zeitgeistig. Also du hast dann den Jubel, McDonald's Verband, Trinkhalme und Plastikdecke. Toll. Man sagt auch, man will da auch einen Beitrag leisten, für weniger Müll sorgen und da tun wir was für die Umwelt, wo du sagst, ja Motherfucker, aber schön den Regenwald abholzen für Soja und Massentierhaltung, das ist kein Problem. Und das ist so interessant, weil das ist dann wirklich in diesem Falle so ein Virtue-Signaling, man sagt, ja Leute, wir tun was, ne, die Plastikdeckel kommen weg und nicht rollen.
Ausgerechnet
McDonald's, da würden uns verarschen oder was? Das ist ja
wirklich
absurd.
Haben die nicht Kinderarbeit, hatten die jetzt nicht 10-Jährige an den Fritteusen in letzter Zeit?
Ja.
Nein, aber ich habe dir schon mal gesagt, ich werde nie verstehen, wer auf die Idee kommt, etwas Flüssiges mit Papier zu kombinieren. Es macht keinen Sinn und noch einmal.
Ist das jetzt wieder dein flammendes Plädoyer gegen Papierstrohhalme?
Was ich nur sage ist, wann immer ich nach Japan reise, meine Taschen sind voller Plastikstrohhalme, ich zurück importiere. Und ich habe kein schlechtes Gewissen.
Das ist wirklich der schrecklichste Mensch der Welt.
Ich teile mit euch allen an dieser Stelle.
Natürlich, ist das schlecht. Und was ist da? 10-Jährige arbeiten was?
Ja, das kam ja letztens irgendwie raus, dass 10-Jährige abends an der Fritteuse gearbeitet haben und erwischt worden sind.
Okay. Bei McDonald's oder was?
Ja, und dann hieß, wollten die es einem so verkaufen als Besuch deinem Vater bei der Arbeit.
Toll.
Dabei waren das echt Kids aus prekären
Verhältnissen.
Okay,
die haben da gearbeitet. Da bekommt der Begriff Junior-Tüte ja auch gleich eine völlig andere Bedeutung.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Gottschalk wütet nach ESC-Debakel. Den Geldhahn zudrehen. Es geht natürlich um den ESC und T-Online berichtet darüber. Deutschland schneidet mal wieder mies ab beim Eurovision Song Contest. Für Lord of the Lost gab es kaum Punkte. Thomas Gottschalk findet, das muss Konsequenzen haben. Tommy Gottschalk hat sich natürlich auch dann zu diesem ESC-Debakel geäußert. Er sagte, also, mein Lieber, bei aller Liebe, aber wir werden doch vom Rest Europas doch inzwischen verarscht, was die Bewertung beim ESC betrifft. Die mögen uns einfach nicht. Er schreibt, dass der softe Malik Harris, der im vergangenen Jahr mit dem Titel Rockstars antrat und mit 6 Punkten auf dem letzten Platz landete, genauso weggesägt wurde wie nun die Metalband Lord of the Lost. Und er sagt auch noch, die war doch viel zu lieb. Wenn schon Heavy Metal, dann muss es auch scheppern. Es bringt auch nichts, die Regenbogenfahne zu schwenken. Und er sagt auch, die ARD muss den Geldhahn zudrehen. Ohne Gold kein Leder. Es ist ja so, dass die ARD dieser Europäischen Rundfunkunion angehört, die den ESC produziert, ist also ein wichtiger Player. Und deshalb sind wir auch immer qualifiziert, weil wir halt massiv Kohle geben.
Was
und Tommy
eigentlich
Gottschalk,
auch unfair ist.
Absolut.
Wir kaufen
Tommy,
uns da richtig ein.
Richtig, aber es bringt uns ja auch richtig viel. Also wir kaufen uns teuer ein und dann immer auf die... ist für uns eigentlich so, für uns Deutsche, der größte Sadomaso-Club Europas. Wir kaufen uns mit teuer Geld da ein, um richtig auf die Schnauze zu kriegen. Ist eigentlich toll, ne? Eigentlich toll, muss man sagen.
Es hat mir wirklich leid getan. Diese Band ist sympathisch und das haben sie nicht verdient. Da waren wirklich so viele andere, die schlechter waren.
Ja.
Ich bin mit dem Gewinnersong auch nicht einverstanden.
Von Loreen, das ist dann auch eine völlig belanglos. Im Grunde genommen auch eine Neuauflage des Songs, mit dem sie vor, glaube ich, 11 Jahren schon mal gewonnen hat.
Ich bin für Litauen gewesen. Ich fand sie wirklich am besten. Ihre Stimme war toll. Und, aber egal.
Ja.
Es geht ja jetzt einfach darum, dass sie den letzten Platz gemacht haben.
Geldhahn zu.
Und dann heißt es natürlich immer, es sei unpolitisch, weswegen man Zelensky nicht hat reden lassen.
Ja, das ist richtig.
Aber da war ja Ukraine und Politik überall. Never Walk Alone, was sehr berührend war.
Die Kroaten haben, glaube ich, auch so einen Song gemacht, wo sie sich so relativ offensichtlich über Putin lustig gemacht haben und so. Also das ist ja, ist es alles politisch.
Ja,
es war
super politisch und es ist bei der Bewertung am Ende wahrscheinlich auch politisch, dass man sagt, welches Land geht besser mit Geflüchteten um, welches Land macht bessere Finanzpolitik.
Ja, aber Entschuldigung, da haben wir uns doch nichts vorzuwerfen.
Und da habe ich, hab ich mir auch gedacht, hallo, wir haben gerade ein Waffenlieferungspaket geschnürt.
Das wird sofort gestrichen. Das ist das Erste, was, so, da wird jetzt erstmal gestrichen, das ist schon mal die Erste.
Nein, und ich wirklich, also ohne jetzt Verschwörungstheorien zu haben oder so, aber meine Theorie ist wirklich, dass diese moralische Art, mit der Deutschland Außenpolitik einfach ist, dieses mit dem Zeigefinger und dieses,
meinst
ja,
du,
da
die,
habt ihr einen Fehler gemacht,
sind wir die
schaut
obersten,
alle hin.
Sind wir die obersten Gesinnungs-TÜV-Prüfer Europas?
Ja, wir sind, also ich finde uns wirklich, es tut mir leid, weil ich finde uns moralisch natürlich wirklich ganz weit vorne, aber finde diese Haltung, die wir nach außen tragen, ist einfach ugly.
Aber
wo
wir
du denkst, wir können es ja leben, aber lass uns die Fresse halten. Lass uns andere dann nicht belehren wollen, aber lass uns doch einfach mit einem guten Beispiel vorangehen und das machen wir auch wirklich
Wir bemühen uns ja.
Wir bemühen uns, wir sind stets bemüht.
Ja.
Und dann denke ich mir einfach so, Mann, ey, man ist damals auch hier Griechenland, ja, man hilft einem Land aus der Patsche und sieht dabei aber trotzdem noch wie das größte Arschloch aus.
Ja, das haben wir gut hingekriegt. Das war in dem Fall natürlich auch ein bisschen Schäuble. Wobei man jetzt, wenn man mal versucht, also abseits dessen auch Musiker, weil wir haben es ja doch, also wir waren ja immer stabil unbeliebt. So, aber trotzdem gab es ja immer auch Ausreißer nach oben. Also Michael Schulte hat zum Beispiel damals ein Lied über seinen verstorbenen Vater gesungen. Das war eine sehr persönliche Veranstaltung. Lena zum Beispiel brachte plötzlich etwas mit, dass sie eine gewisse Leichtigkeit hatte als junge Frau. Das haben ja plötzlich alle gemocht. Und Gilde Horn war natürlich dann, wo die Leute gesagt haben, ach guck mal, die Deutschen können ja auch mal richtig schön wahnsinnig sein. Aber die meisten, also es war, die überzeugendsten Titel waren immer welche, wo die Leute oder das Land irgendwie bei sich selbst war oder durch eine andere Art überzeugt hatte. Egal ob Lena, Gilde Horn, Michael Schulte, das hat auf seine Art und Weise musikalisch auch irgendwie funktioniert und was den Habitus anging. Und die Songs, die immer auf die Schnauze gekriegt haben, das waren dann auch irgendwie doch auch mutlose Songs. Also ich meine, Malik Harris' Rockstar ist ein blitzsauberer Popsong, aber es ist natürlich auch nichts Besonderes.
Aber
und
bei
Lord
aller
of the
Liebe,
Lost ist,
findest du das jetzt großartig? Es war ein Popsong wie Satellite halt auch. Also Ohrwurm und Ohrwurm.
Von wem jetzt?
Von Malik Harris. Fand
ja, aber
ich jetzt
es war halt
nicht.
Eben nicht Lena. Und es war halt eben auch mal, weil Lena war halt einfach ein junges Mädchen. Und du dachtest, in Deutschland gibt es sowas in der Form einfach gar nicht. Und es muss dann in dem Moment halt
also
alles passen.
Also trotzdem, ich will jetzt nicht sagen, ich bin so ein riesen Malik Harris-Fan.
Ja.
Aber auch das fand ich super unverdient.
Ja, natürlich war es unverdient. Das ist auch ein
wirklich,
guter Typ.
Ja,
auch so.
Und,
ja.
Ja, und in den letzten Jahren war die Welt einfach in der Krise auch.
Ja.
Und deshalb, ich würde es schon wirklich gesamtpolitisch ersehen,
verdammt,
dass wir
Habeck.
Nein, dass Deutschland wirklich in der Außenwahrnehmung einfach als die unsympathischen.
Ich fand es übrigens sehr, sehr lustig, weil wir ja tatsächlich dann den letzten Platz belegt haben. Marco Seifert schrieb dann einfach nur bei Instagram, also der sehr geschätzte Marco Seifert von Radio 1, der hat es auch wirklich nicht leicht im Leben, aber trotzdem, Hertha ESC. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Toll, das war wirklich toll.
We love you, Marco.
Endgültig zu weit gegangen.
Ärger um Eiscremestand vor Gedenkstätte Auschwitz. Das berichtet t-online.de. Für Besucher der Gedenkstätte Auschwitz gelten strenge Verhaltensregeln. Doch gegen einen privaten Eiscremestand scheint die Museumsleitung bislang machtlos. Ein privat betriebener Kiosk nahe der Gedenkstätte Auschwitz sorgt in Polen für Empörung. An dem Stand werden Eiscreme und Waffeln verkauft. Auch ein mobiles Klohäuschen wurde aufgestellt. Und das in Sichtweite des Haupttores des Nazi-Vernichtungslagers mit den berüchtigten Bahngleisen. Das ist nicht nur eine Geschmacklosigkeit, sondern auch ein Zeichen von mangelndem Respekt an einem besonders historischen Ort, sagte der Sprecher der Gedenkstätte Bartosz Bartyzel der Nachrichtenagentur PAP. Wir vertrauen darauf, dass die zuständigen Behörden sich um dieses peinliche Problem kümmern. Ja, ich glaube, nachvollziehbar der Ärger. Und natürlich ist es eine unglaubliche Geschmacklosigkeit, passt aber in gewisser Hinsicht natürlich auch zu dem, was man ja immer wieder dort erlebt, vor allen Dingen kurz vor dem Haupttor auf den Bahngleisen, wenn da Influencer, Influencerinnen posieren, schreiben drunter YOLO oder was weiß ich, having the best time.
Ich wollte gerade sagen, das wäre schon in Berlin am Mahnmal immer so schlimm, wenn sie auf diesen Stelen da allein diese Warnung, kein Barbecuing, kein dies und das, kein Balancieren. Und du dachtest dir so, für wen sind denn diese Ansagen?
Verbotsschilder haben da auch eine besondere Aussagekraft.
Ja, und plötzlich sahst du aber dann Leute, wie sie da echt da so von Stele zu Stele gesprungen sind und Videos gemacht haben. Scheiße, und gedacht, wisst ihr eigentlich, wo ihr hier gerade seid? Und deshalb dachte ich mir, dass du so Selfies, Unangebrachte und so eh nie verhindern.
Ja, du bist ja da, also bei dem, was man da gesehen hat, bist ja schon froh, dass sie da nicht schon ein Riesenrad aufgebaut haben. Ja. Wirklich. Und jetzt hast du halt eben diesen Stand mit Eiscreme und Waffeln. Es ist aber so, dass das Gelände rund um die Gedenkstätte zwar der Museumsleitung untersteht, der Kiosk steht aber außerhalb dieser Zone auf einem Privatgrundstück, etwa 250 Meter von der Anlage entfernt. Der Besitzer des Grundstücks und der Betreiber des Kiosks haben einen Vertrag abgeschlossen. Ja, das ist dann also rein rechtlich jetzt nicht ganz so einfach durchzusetzen. Da kannst du dann, glaube ich, wirklich nur an die Moral appellieren. Aber andererseits, wer einen Eiscreme-Stand bei Auschwitz aufstellt, der hat möglicherweise seine Entscheidung diesbezüglich auch schon
so
getroffen.
Übel.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Aber andererseits, war es Auschwitz, wo man bei Google das Ganze auch bewerten konnte? War es nicht das auch?
Man kann alles bei Google bewerten. Ich gehe davon aus.
Woanders ist es auch beschissen.
Fotos von Streit aufgetaucht. Bei Bennifer soll es kräftig kriseln. Das meldet NTV. Im zweiten Anlauf finden Sängerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck doch zueinander. Im vergangenen Jahr heiraten die beiden. Nun häufen sich die Anzeichen, dass der Haussegen beim Hollywood-Traumpaar schief hängt. Ja, bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles, da waren sie ja schon, also vor laufender Kamera, wurden sie ja in einem unharmonisch wirkenden Pärchenmoment erwischt. Also Ben Affleck wirkt so ein bisschen momentan so wie Prinz Louis bei der Krönung von King Charles, so der wirkt immer so jetzt bei solchen Veranstaltungen immer so ein bisschen mürrisch, dann wirkt er lustlos und teilnahmslos. Und,
ja,
und sie ist
Bock
immer so ein bisschen so
Scheiß,
wie die Mama, die einem so in den Arm zwickt. So nach dem Motto,
so Schande über uns.
Schande. Und jetzt war ja letztens irgendwie gab es dann so eine schöne. Also man denkt natürlich auch mal, warum müssen die Paparazzi eigentlich alles abfilmen? Also du siehst irgendwie sie, wie sie so vorweg stakelt mit ihrer Brille und offensichtlich mies gelaunt, geht so Richtung Beifahrersitz, er hält ihr die Tür auf, er selber guckt auch wirklich schon, also denkt so, fuck my life, also was für ein Kacktag wieder. Und sie ist eingestiegen und er lässt dann mit so einer schwungvollen Geste
sehr
so
dramatisch,
die, sehr dramatisch so die Tür, also er lässt sie einsteigen und dann lässt er so die Tür so schwungvoll zuknallen, aber mit so einem
so
Armschwung, so wie so ein Fuck off. So. Und das ist wirklich, wo du denkst,
die muss aber auch schwierig sein.
Ja, sie muss auch schwierig sein. Und ich versuche das jetzt mal so feministisch zu formulieren, wie es gerade eben geht. Sie ist schuld, wenn er wieder zu saufen anfängt. Huch, jetzt ist mir rausgerutscht. Naja, also ich denke.
Was ist denn Heino?
Jetzt mach ich den Heino. Genau, jetzt mach ich den Heino. Jennifer Lopez sollte sich ein wenig mehr um Ben Affleck kümmern. Also, da hätte sie auch mal ein bisschen aufpassen müssen. Stimmt ja, Heino. Ist Ben Affleck unser Stefan Ross? Oder umgekehrt, ist Stefan Ross unser Ben Affleck, so muss man es ja sagen.
Kennst du so Leute, die immer Streit mit Menschen haben und am Ende sagen, die anderen sind immer schuld und du dieser Person am liebsten sagst, maybe it's you.
Ja.
Und das denke ich mir bei Jennifer Lopez, ich meine jetzt gar nicht die vielen gescheiterten Ehen, sondern einfach, wie viele Meldungen es auch wirklich gibt von Leuten, die irgendwie ihre Assistenten waren, die sie nicht angucken durften. Ja? Also ich habe von so einem Chauffeur gehört, der in Hollywood sie nicht angucken durfte.
Wo selbst Ellen DeGeneres sagt, so kann man mit Leuten hier umgehen.
Genau. Und da denkst du dir dann, maybe it's you. Und aber sie hat ja so ein Selbstbewusstsein, dass ich glaube, dass sie am Ende des Tages sagen wird, alle anderen sind Geisterfahrer.
Ja, möglicherweise ist das so. Ich glaube, die einzige Person, die in Hollywood gerade ein bisschen davon profitiert, ist Meghan Markle, dass die Presse mal kurz mal von ihr ablässt.
Die sind wahrscheinlich Best Friends.
Ja. Oh Gott.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Zelensky, der Mann ohne Schlips. Beim Papst mit Scholz, bei der Verleihung des Karlspreises, tritt er mit Kriegsklamotten auf. Ein dunkles T-Shirt, Khaki-Hose mit aufgenähten Taschen. Das dunkle T-Shirt symbolisiert Angst und Schweiß. Die Khaki-Hose Kampf. Selenskyj zieht keinen Anzug mehr an, seit Russland sein Land überfallen hat. Er kann sich keinen Schlips binden, während seine Soldaten zerfetzt, Kinder verschleppt werden. Mit einem weißen Hemd und einem weißen Schlips würde er aufgeben. Er zieht sich sein T-Shirt an. Das T-Shirt, in dem viele seiner Leute sterben werden. Selenskyj ist der außergewöhnlichste, ungewöhnlichste Politiker. Sein erster Beruf war Clown. Bei uns enden Politiker am Schluss ihrer Karriere als Clowns. Siehe Schröder, herzlichst, hier Franz Josef Wagner. Einfach mal so hinten raus mit einer Patsch. Eine Stilfrage habe ich aber nochmal. Also mit einem weißen Hemd und einem weißen Schlips. Also wer zieht denn einen weißen Schlips zu einem weißen Hemd an? Ich glaube, da hat er sich so ein bisschen in Rage geschrieben.
War das nicht Obama mit seinem beigen Anzug da?
Ja, aber doch ein weißes Hemd und weißer Schlips. Er läuft ja nicht rum wie Jeremy Fragrance. Was für eine Vorstellung. Naja, wie auch immer. Ja, vielen Dank dafür. Kurze Werbung in eigener Sache. Heute läuft die 100. Sendung meiner Sendung bei NTV und wir haben Stefan Weil zu Gast und darauf freue ich mich natürlich besonders, Yasmin Embarek wird da sein. Kann man besser eine 100. Sendung feiern als mit Yasmin Embarek?
Kann ach, das ist schön.
Fantastisch, da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten allen anderen einen schönen Start in die Woche und es ist auch heute noch nicht zu spät, Emily von Fleurop zu schreiben und zu sagen, kümmern Sie sich um meine Mutter.
Emily
von Fleurop.
Bleib gesund.
Bleib gesund.
Bis tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.